Sehr geehrte Freunde, Kollegen, Habilitanten, Doktoranden von Wolfgang Klafki, sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke den Initiatoren des Symposiums für die Einladung, an der Wolfgang Klafki zum 90. Geburtstag gewidmeten Veranstaltung mitwirken zu dürfen und beginne meine Ausführungen mit der Feststellung, wie sehr ich den zu Ehrenden als Stimme und Gesprächspartner in aktuellen Fragen vermisse. Diese Erfahrung mache ich nicht erst jetzt. Sie setzte schon vor Jahren ein, als Wolfgang Klafki begann, sich krankheitsbedingt aus wissenschaftlichen Diskursen zurückzuziehen. Ähnliche Erfahrungen habe ich auch früher schon gemacht. Wenn ich bei der Bearbeitung von Themen, die unsere Disziplin als Ganze betreffen, den Rat verstorbener Kollegen einholen wollte und nicht mehr einholen konnte. Zum Beispiel in der Frage der Beziehungen und Differenzen zwischen Wilhelm von Humboldts Begriff einer doppelt qualifizierenden Bildung und dem Kompetenzbegriff der empirischen Bildungsforschung. Hier hätte ich gerne das Gespräch mit Herwig Blankertz eingeholt. Oder mit Blick auf vergessene Zusammenhänge in der neueren Erziehungs- und Bildungsphilosophie, die das moderne Subjekt erst gründlich aus ihren Fragestellungen verabschiedete und seit einiger Zeit in Subjektivierungsreflexionen wieder einzuholen sucht. Hier hätte ich gerne Gespräche mit Klaus Mollenhauer führen können. Und nun die Verständigung über die bleibende Bedeutung bildungstheoretischer Fragen für die erziehungs- und bildungswissenschaftliche Theoriebildung und Forschung. Hier wäre mein Wunschpartner für das Gespräch Wolfgang Klafki gewesen. Und von daher können Sie meinen Vortrag vielleicht als einen Versuch eines Gesprächs mit Wolfgang Klafki wahrnehmen. Wolfgang Klafki hat in seinem gesamten Werk, aber auch in seiner persönlichen Lebensführung als Wissenschaftler sich stets mit aktuellen Problemen und konkurrierenden Antworten reflektierend auseinandergesetzt und dabei andere Positionen nie gering geschätzt, sondern in sein eigenes Denken einzubeziehen, sowie Anschlüsse seiner Arbeiten an aktuelle Bewegungen kritisch konstruktiv zu sichern gesucht. Im heutigen Streit zwischen Bildungstheorie und empirischer Bildungsforschung hätte er, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel, für keinen der Kontrahenten einseitig Partei ergriffen, sondern die unterschiedlichen Argumentationsweisen gegeneinander abzuwiegen versucht. Meine dem zu Ehrenden gewidmeten und verpflichteten Überlegungen zu einer kritisch-konstruktiven Inbeziehungssetzung von Bildungstheorie und Kompetenzmodellierungen gliedert sich in die drei hier genannten Abschnitte. Ich lese sie nicht vor, die Überschriften, sie kommen im Text selbst vor. Ich beginne mit dem ersten Teil. Erinnerung an bildungstheoretische Reflexionen im Werk von Wolfgang Klafki und ihre Bedeutung für die Sicherung der erziehenden und bildenden Qualität des öffentlichen Schulwesens. Das ist der längste Teil. Der zweite Teil ist dann kürzer, der dritte Teil ist ganz kurz. Ich beginne mit den Grundfragen zur Analyse von Bildungsinhalten, die Wolfgang Klafki 1958 zu Beginn seiner akademischen Karriere in einem Beitrag mit dem berühmten Titel Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung entwickelt hat und von 1963 an in seine frühen, sage ich, Studien zur Bildungstheorie und Didaktik aufnahm. Ich stelle die Grundfragen in umgekehrter Reihenfolge vor. Der Grund dafür ist, dass dies für eine Verständigung zwischen Bildungstheorie und empirischer Bildungsforschung mir zweckmäßig zu sein erscheint. Ich gehe also vom Begriff der wechselseitigen Erschließung von Mensch und Welt aus, wie ihn Klafki in der fünften Grundfrage vorgestellt hat und wie er ihn ausgelegt hat, auf eine durch schulischen Unterricht zu sichernde Grundbildung, auf ein nicht abschließbares lebenslanges Lernen und auf eine zeitgemäße, die Horizonte pädagogischen Handelns überschreitende Allgemeinbildung. Doppelte Erschließung von Mensch und Welt war jener Begriff, den Klafke in Anschluss an die Tradition entwickelte und bis zuletzt seinen bildungstheoretischen Überlegungen zugrunde legte. Man missversteht diesen Begriff, wenn man Grundbildung einfach als lebenslanges Lernen und dieses als umfassende Allgemeinbildung zu deuten sucht. Die Frage nach einer schulisch institutionalisierten Grundbildung gibt es ja erst seitdem lebenslanges Lernen nicht mehr im Leben selbst funktioniert. Lebenslanges Lernen aber wurde zum Problem, weil eine traditionelle schulische Grundbildung dieses lebenslange Lernen nicht mehr auf Dauer stellen konnte. Und über allgemeine Menschenbildung streiten wir, weil sie weder beim schulischen Lernen noch beim lebenslangen Lernen angebunden werden kann und seit Beginn der Moderne Fragen thematisiert, die nicht durch geltende Allgemeinbegriffe beantwortbar sind, sondern mit dem Problematischwerden dieser Begriffe zusammenhängen. Für alle drei Bereiche gilt, dass sich die in ihnen unterschiedlich zu thematisierenden Bildungsinhalte nicht mehr unmittelbar aus dem Zusammenleben selbst klären, einer besonderen Bearbeitung bedürfen und damit in eine gewisse Abhängigkeit zu schulisch organisierten Erziehungs- und Bildungsprozessen treten. Der Begriff Bildungsinhalt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass kein Inhalt per se schon Bildungsinhalt ist, sondern dass jeder Inhalt, um als Bildungsinhalt angesehen und wirksam werden zu können, eine bestimmte Form annehmen muss, nämlich die Form einer gegenseitigen Erschließung von Mensch und Welt. Wo von der Aufgabe einer solchen Erschließung abgesehen wird, verlieren Inhalte ihre bildende Bedeutung, hören Lernprozesse auf, Bildungsprozesse zu sein und werden Zusammenhänge von Erziehung und Bildung ausgeblendet, die diesseits und jenseits der Erziehung von grundlegender Bedeutung sind. Die bleibende Bedeutung von Klafkes Bildungsbegriff scheint mir in diesem Zusammenhang weniger in einer überwölbenden ganzheitlichen als vielmehr in einer differenzierenden Auslegung dieses Begriffs auf schulischen Unterricht, lebenslanges Lernen und allgemeine Menschenbildung zu liegen. In dieser differenzierenden Auslegung gewinnt schulischer Unterricht erst dann eine pädagogische Legitimität, wenn er nicht Inhalte, sondern Bildungsinhalte erschließt. Ist lebenslanges Lernen nicht einfach ein pädagogisch zu steuerndes, lebenslängliches Weiterlernen, sondern ein Bildungsprozess, der in unterschiedlichen Phasen und Formen die ganze Lebensspanne umfasst und bezieht sich allgemeine Menschenbildung nicht auf die Durchsetzung vorgegebener Normen, sondern auf die schon von Comenius aufgeworfene, aber nicht abschließend beantwortete Frage, wie alle in alles so eingeführt werden können, dass jeder an allem partizipiert. Das wohl älteste Beispiel für einen auf Unterricht in diesem Sinne angewiesenen Bildungsinhalt, der in lebenslanges Lernen und allgemeine Menschenbildung hineinspielt, ohne diese schon begründen zu können, ist die Schrift. Seit ihrer Erfindung wird sie nicht durch Sozialisationsprozesse tradiert, sondern unter der Anleitung eines schriftkundigen Lehrers weitergegeben und erlernt. Dieser führt früher meist erwachsene Schüler in die Geheimnisse der Schrift ein und sichert Übergänge von einer mündlich gesprochenen und auch nur im Gespräch zu erlernenden Sprache in deren künstliche und daher auch nur künstlich zu vermittelnde Schriftform. In der Moderne nahm die mit der Schrift schon immer gegebene Angewiesenheit auf eine unterrichtliche Vermittlung und Aneignung dann die besondere Gestalt an, dass das Schreiben und Lesen nicht mehr einer Elite vorbehalten ist, sondern zu einem allgemeinen Bildungsinhalt wurde, der von Kindesbeinen an alle Mitglieder der Gesellschaft unterrichtlich vermittelt wird und dann über die ganze Lebensspanne Zugänge zu neuen Inhalten eröffnet und so für die Partizipation der Menschen an gemeinsamen Angelegenheiten grundlegende Bedeutung hat. Wer Schrift lernen will, muss sich in die Abhängigkeit eines Lehrers begeben, der theoretische und reflektierende Erfahrungen mit ihr möglich macht und in seinem Unterricht edukative mit bildenden Wirkungen sowie Wechselwirkungen beider zu verbinden sucht. Der Lehrer zeigt, wie Klaus Prange betont hat, auf Buchstaben, Silben, Phoneme und anderes mehr. Der Schüler aber erlernt die Schrift nicht vom Lehrer, sondern in Auseinandersetzung mit dem von einem Lehrer Gezeigten, das er nicht wahrnehmen würde, wenn es zuvor nicht durch einen Lehrer an Geschriebenem oder Gedrucktem herausgehoben worden wäre. Zugleich gilt, um einem Schüler so etwas zu zeigen, dass dieser durch positive und negative Erfahrungen an dem Gezeigten Neues lernt, muss dem Schüler das zu Lernende erst einmal interessant, nachdenkenswert und erlernenswert gemacht werden. Hier haben wir die doppelte Erschließung von Klafki. Lehrerfrage, Lehrer zeigen, Schülerfrage, Schüler antworten, stehen auf diese Weise in einem zugleich edukativen und bildenden Zusammenhang, in dem die erzieherischen Wirkungen vom Lehrer ausgehen. Er gibt die Impulse. Die bildenden Wirkungen aber gehen von den Gegenständen, Sachen und Inhalten aus. Darum hat Klafki immer beides betont, die zielische Unterstützung und die Inhalte, an denen gearbeitet und gelernt wird. Und dann die Wechselwirkungen, in die beides miteinander treten muss. Vergleichbares, wie sich von der Schrift und dem Schriftspracherwerb sagen lässt, gilt für alle anderen schulunterrichtlichen Domänen. Vom Unterricht in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften, über den Unterricht in Geschichte und Fremdsprachen bis zum heutigen Religions- und Ethikunterricht, wobei der Ethikunterricht der letzte Neuankömmling im Curriculum der Schulen ist. Sie alle haben es mit Bildungsinhalten zu tun, deren Tradierung schon immer auf eine schulunterrichtliche Vermittlung angewiesen war oder dies heute wird. Und Ethik wird heute darauf angewiesen, ist darauf angewiesen in Zeiten von Wertwandel und Migration. In den genannten Domänen wirkt schulischer Fachunterricht und der Vermittlung von Grundkenntnissen, Urteilsformen und Partizipationsmöglichkeiten mit, die sich im Leben moderner Gesellschaften aus unterschiedlichen Gründen nicht von selbst erschließen. Zum Beispiel im Falle von Elektrizität und Atomenergie, weil eine praktische Einführung zu gefährlich wäre. Man macht das nicht in der Praxis, man macht das im Unterricht. Oder die Einführung der nachwachsenden Generation in Sexualität und Liebe. Das macht man nicht in der Einheit von Leben und Lernen, weil es unsittlich und pädagogisch nicht erlaubt wäre. Oder im Bereich der Fremdsprachen und der Geschichte, weil deren Aneignung in der modernen Gesellschaft nicht möglich ist. Die Geschichte ist nicht immer sichtbar. Sie muss künstlich erinnert und tradiert werden. Wer heute die Berliner Mauer kennen will, muss lernen, sie dort zu sehen, wo sie nicht mehr steht. Und das geht durch Unterricht. Das geht nicht durch Exkursionen durch Berlin. Also das ist die Struktur modernen Lehrens. Ich lasse ein paar andere Beispiele auf. Die letzten Bemerkungen leiten von der fünften Grundfrage Wolfgang Klafkis zur vierten Grundfrage über, derjenigen nach der Struktur von Bildungsinhalten. Bei ihrer Beantwortung differenziert Klafki Bildungsinhalte nach drei Strukturen: in eine edukative Struktur, in eine bildende Struktur und in eine Struktur des Zusammenspiels beider. Nicht nur der Wissenschaftler, auch der Lehrer muss diese Strukturelemente auseinanderhalten und seine eigene Aktivität auf ein edukatives Fragen und Zeigen konzentrieren. Die Schüleraktivität aber muss er auf die Arbeit am Stoff richten, nicht auf die Arbeit am Lehrerwort, sondern auf die Arbeit am Stoff muss er die Schüleraktivität richten Und dann muss er das so tun, dass Wechselwirkungen zwischen edukativen Hinweisen und Lernen an der Sache gelingen können. Unterscheidet der Lehrer nicht in diesem Sinne, so verfehlt sein Unterricht das Ziel, durch edukative Handlungen bildende Wirkungen freisetzen zu wollen. Dann werden aus Bildungsinhalte entweder Inhalte, die einen Lehrer begeistern, ohne dass sie sich dem Schüler erschließen, oder es werden Themen, in denen sich Schüler mit Selbstbilden, Selbstlernen befassen, ohne darin der Unterstützung eines Lehrers zu bedürfen. Klafki ist die Transformation von Inhalten an Bildungsinhalte immer aber an edukative Einflussnahmen und Lernen an der Sache zurückgebunden. Beim frühen Klafki findet sich die Unterscheidung zwischen edukativen und bildenden Aspekten und Wechselwirkungen zwischen beiden in drei Zitaten, die ich, zu denen es eine Folie gibt, die ich kurz vorlese. Die eine Frage zur Struktur der Sache lautet: Welche Eigentümlichkeiten des Inhalts werden den Kindern den Zugang zur Sache vermutlich schwer machen? Hier spricht Klafki die edukative Seite und das Erfordernis einer besonderen Unterstützung durch einen Lehrer, der den Unterricht plant, an. Der Lehrer muss wissen, an welcher Stelle das Verstehen Schwierigkeiten bereitet. Wenn er das nicht weiß, weiß er überhaupt nicht, worauf er seinen Unterricht lenken soll. Dann kommt eine andere Frage: Welches sind die einzelnen Momente des Inhalts als eines Sinnzusammenhangs? Das ist unabhängig eine Sachstruktur, unabhängig von der edukativen Unterstützung. Hier werden Bedeutungshorizonte angesprochen, die sich beim späten Klafki, und darauf hat Hanno Schmidt bei der Weiterentwicklung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik schon hingewiesen, dort finden, wo Klafkis scientifische, historische, lebensweltliche, ideologiekritische Betrachtungsweisen unterscheidet. Sie alle gehören zur Struktur des Inhalts. Und dann eine dritte Frage, die findet sich in einem anderen Kontext desselben Schrift: Wie bringe ich den Gegenstand in den Fragehorizont des Kindes? Das ist die Frage: Wie verknüpfe ich meine edukative Einführung des Gegenstandes mit einer inhaltlichen Wechselwirkung von Gegenstand und Lerner? Diese dreifache Struktur von Bildungsinhalten bezieht sich auf Zusammenhänge zwischen einem Lehrer, der Impulse durch Aufforderungen und Zeigegesten gibt, und bildenden Erfahrungen, die Schüler an der Sache machen, sowie Wechselwirkungen, die von unterrichtlich unterstützten Bildungsprozessen auf Lernen und Bildung jenseits der Erziehung überleiten. Von hierher gewinnen nun auch die dritte und zweite Grundfrage nach der gegenwartsbezogenen Bedeutung des betreffenden Inhalts im geistigen Leben der Kinder und nach der Bedeutung des Themas für die Zukunft der Kinder erst ihren tieferen Sinn. Diese Grundfragen zielen nicht auf die Herstellung eines einheitlichen Sinnszusammenhangs zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern sie beschreiben eine Vermittlungsaufgabe, bei deren Bearbeitung der Lehrer nicht als Repräsentant einer gewissen Zukunft, in die Schüler eingeführt werden, auftritt, sondern als Mittler in eine ungewisse Zukunft, auf die hin er die Erfahrungshorizonte seiner Schüler zu öffnen sucht. Ich will an dieser Stelle nicht verschweigen, dass wir uns mit dieser Analyse im Ausgang von der fünften über die vierte, dritte und zweite Grundfrage schrittweise etwas vom frühen Klafki der 50er Jahre und der beginnenden 60er Jahre entfernt haben. Und dass wir uns dabei Problemstellungen angenähert haben, die Klafki vertiefend erst nach seiner Wende von der geisteswissenschaftlichen zur kritisch-konstruktiven Pädagogik und Erziehungswissenschaft stärker gewichtet hat. Aber ich denke, das ist erlaubt, wenn die Einheit in der Theorie und Praxis eines Autors gegeben ist. Angenommen nun bei der ersten Grundfrage der didaktischen Analyse, können wir deren frühe Fassung nun nicht mehr unverändert beibehalten. Die frühe Fassung lautet: Wofür soll das geplante Thema exemplarisch repräsentativ typisch sein? Als Klafki dies schrieb, glaubte er noch, die Frage nach dem exemplarischen, repräsentativen und typischen aus dem Horizont einer sich im hermeneutischen Zirkel bewegenden geisteswissenschaftlichen Reflexion klären zu können und die Zusammenhänge an weitgehend unproblematischen Beispielen induktiv thematisieren zu können. Nach seiner kritisch-konstruktiven Wende in den späten 60er Jahren und beginnenden 70er Jahren wandte Klafki seinen Blick von den frühen Versuchen einer induktiven Bearbeitung exemplarischer Inhalte stärker auf die Thematisierung gegenwärtiger und zukünftiger Fragen, vor denen Erwachsene und Heranwachsende gleichermaßen stehen und über die es Streit gibt und Konsens gesucht werden muss. Und der Konsens darf nicht durch den Lehrer gestiftet werden, sondern durch den Diskurs der Generationen, mit Hilfe des Lehrers soll er gefunden werden. Klafki begann das Repertoire eines edukativen und bildenden Unterrichts, um Aufgaben zu erweitern, die nun auch hypothetisch-scientifische, ideologiekritische und pragmatisch-experimentelle Fragestellungen thematisieren. Darum hat Hanno Schmidt drei genannt, nämlich empirisch, aber noch hermeneutisch-historisch und handlungswissenschaftlich. Das sind die drei Richtungen, in die sich Klafki weiterentwickelt. Die Frage nach der Exemplarizität von Bildungsinhalten gewann dadurch gegenüber ihrer induktiven Ausrichtung in den frühen Arbeiten einen emanzipatorischen und transformatorischen Zugewinn und Gehalt. Von Bedeutung aber scheint mir zu sein, dass das Gefüge der fünf Leitfragen dadurch zwar um wichtige Aspekte ergänzt, aber nicht aufgehoben und auch nicht in ein anderes Gefüge überführt worden ist. Kommen wir nun zum zweiten Teil, der ist kürzer. Überlegungen zur notwendigen Erweiterung traditioneller Bildungskurse durch empirische Kompetenzmodellierungen und empirische Kompetenzmodellierungen durch bildungstheoretisch ausgewiesene Formate. Wenden wir uns nun Fragen zu, die verstärkt seit den späten 90er Jahren in Bildungsforschung, Bildungspolitik und Schulreform bearbeitet werden, so können wir dreierlei feststellen. Zunächst einmal, dass die empirische Bildungsforschung mit der Thematisierung des Lesens, der Naturwissenschaften und der Mathematik eindeutig Inhalte thematisiert, die sozialisatorisch in der Einheit von Leben und Lernen nicht erschlossen werden können. Also sie thematisiert Inhalte, die mit Klafki als Bildungsinhalte ausgelegt werden können. Also von daher müsste eine Beziehung zu bildungstheoretischen Fragestellungen denkbar sein, denn die Inhalte sind auf solche eine Vermittlung im Sinne Klafkis angewiesen. Dann allerdings müssen wir zweitens feststellen, dass die empirische Bildungsforschung nicht an der Transformation von Inhalten in Bildungsinhalte arbeitet und interessiert ist, sondern psychologischen Literacy-Modellen fordert, um eine verkürzte oder eingeschränkte Struktur der Sache zu testen. Sie testet nicht Zusammenhänge von edukativen und bildenden Wirkungen, sondern sie testet eine Kompetenzstruktur, die psychologisch definiert ist. Und dann kommen wir zu einer dritten Feststellung. Die empirische Bildungsforschung hat einerseits erstmals Kontrollmöglichkeiten, kompetenzbezogene Kontrollmöglichkeiten der Wirksamkeit von Unterricht forschend wirksam gemacht, entwickelt und wirksam gemacht, aber sie hat darin die bildungstheoretischen Probleme ausgeklammert. Und das hat schwerwiegende Folgen. Lesekompetenz, mathematische Kompetenz, naturwissenschaftlich-technische Kompetenz und ich ergänze zivilgesellschaftliche Kompetenzen, wie sie im Bereich von Religion, Ethik, Moral und Politik und Recht angesprochen sind, entwickeln sich in modernen Gesellschaften nicht von selbst, sondern sind auf eine schulische und unterrichtliche Vermittlung angewiesen. Den Ruf aber, harte Fächer zu repräsentieren, konnte die empirische Bildungsforschung nur erwerben, indem sie die bildenden Inhalte aus allen Fächern eliminierte. Zum Beispiel rhetorische und poetische Themen eliminierte sie aus der sprachlichen Bildung. Oder historische Aspekte der Naturwissenschaften eliminierte sie aus dem Naturwissenschaften und mathematischen Unterricht. Und auch grenzbegriffliche Reflexionen über die Geltung und Bedeutung wissenschaftlicher Aussagesysteme und ihre Beziehungen zu Ethik, Politik und anderen werden nicht behandelt. Der Grund, warum die empirische Bildungsforschung dies nicht tut, hängt mit dem von Franz Weinert entwickelten Kompetenzbegriff zusammen. Ich lese ein Zitat zu diesem Begriff vor. Kompetenzen sind, Zitat, die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Weinerts Kompetenzbegriff ist einerseits umfassend ausgelegt. Er sucht alle Aspekte, auch die motivationalen und sozialen, des Kompetenzerwerbs einzuschließen. Auf der anderen Seite ist er ganz eng. Er abstrahiert von der unterrichtlichen Basis des in Schulen organisierten Kompetenzerwerbs und der Bedeutung einer wechselseitigen Erschließung von Inhalt und Lerner. Diese zentrale Fragestellung Klafkes fehlt im Weinertschen Kompetenzbegriff. Und er abstrahiert auch davon, dass vieles, was im Kompetenzbegriff Weinerts vorkommt, die Schule und der Lehrer nicht in ihrer Gewalt haben. Wir brauchen für die Schule einen Kompetenzbegriff, der auf das Handlungsrepertoire und die Funktion dieser Institution zugeschnitten ist. Wenn das nicht stimmt, dann werden wichtige Dinge, sage ich zunächst mal, ausgeklammert. Die pädagogisch aber bedeutsamste Differenz liegt im Begriff der Problemlösung, der bildungstheoretisch unakzeptabel ist, weil Problemlösungen nur in handwerklich und scientifischen Kontexten gegeben sind und dort auch immer nur auf Zeit. Also eine Problemlösung im Handwerk vor 30 Jahren ist heute keine mehr. Während in allen anderen Prozessen besser vom Problem bearbeiten, vom Problematisieren, von Problemen reflektieren, die Rede sein dürfte, aber nicht von Problem lösen. Der in der empirischen Bildungsforschung verwendete Begriff einer literacy-orientierten Problemlösungskompetenz ist mit dafür verantwortlich, dass die empirische Bildungsforschung viele relevante Kompetenzbereiche ausgeklammert hat und auch aus den Kompetenzbereichen, die sie bearbeitet hat, viele bildungstheoretische Kompetenzen ausgeklammert hat, weil das nicht Problemlösungs-, sondern Problembearbeitungs-, Reflektierens- und Erkennenskompetenzen sind. Ich will das an einer Aufgabe zeigen. Es gibt in PISA 2000 eine einzige Aufgabe aus dem literarisch-ästhetischen Bereich. Sie wendet sich an Schüler, die das Theaterstück Leocadia von Jean Anouilh im Unterricht durchgesprochen haben sollten. Ob die Schüler die Aufgabe lösen lassen, diese Voraussetzungen erfüllen, entzieht sich der Erkenntnis der Forscher. Dieses Stück handelt von einem Prinzen mit Namen Albert, der um seine verstorbene Mätresse, die Operndiva Leocadia, trauert. Eine Herzogin, die seine Trauer lindern will und vielleicht auch die Stellung der Mätresse einnehmen möchte, findet in der mittellosen Hutmacherin Amanda eine Person, die der Verstorbenen ähnlich sieht und gewinnt sie gegen deren innere Überzeugung dafür, den Prinzen von seiner Trauer abzulenken. Die Gräfin beobachtet das von ihr arrangierte Treffen und sieht, wie Amanda auf einer Fahrradtour an jener Bank vorbeikommt, auf der der Prinz allabendlich um seine Mätresse trauert. Und Amanda fragt, wie von der Gräfin vorgegeben, dem Prinzen: Sir, welches ist der Weg zum Meer? Und sie erhält die richtige Antwort, aber die Ähnlichkeit der Gestorbenen mit der Lebenden bleibt dem Prinzen verborgen. An dieser Stelle setzt die PISA-Aufgabe ein. Sie thematisiert nicht die mögliche bildende Wirkung des Theaterstücks auf Schülerinnen und Schüler. Sie fragt auch nicht, warum Amanda zögert, sich in diese Konstruktion einzulassen. Sie lautet schlicht: Hinter welchem Busch verbirgt sich die Gräfin? Die zitierte Aufgabe will nach den Intentionen ihrer Konstrukteure eine Bühnenbildaufgabe sein. Da ist in einer Zeichnung versammelt eine Bank, ein Weg, ein Obelisk, Büsche und das Meer. Die Aufgabe verfehlt aber den poetischen Gehalt des Theaterstücks ebenso wie die ästhetische Kompetenz von Bühnenbildnern, die über die Fertigkeit, Gegenstände richtig zu platzieren, weit hinausgeht und Fähigkeiten einschließt, die sich auf die Interpretation von Theaterstücken und deren Wirkungen auf den Zuschauer beziehen. Man muss die Leistungen der empirischen Bildungsforschung in der Modellierung von Kompetenzen nicht gering schätzen, um zu erkennen, dass an ihren Beschreibungen von Kompetenzstufen aus erziehungs- und bildungstheoretischer Sicht Korrekturen, Ergänzungen und Modifikationen angebracht sind. Ich will nur einige kurz nennen. Man muss als empirischer Bildungsforscher wissen, ob Grundkenntnisse vermittelt werden sollen, ob ein Urteilen in der Sache angestrebt ist oder ein Partizipieren am Diskurs. Das ist in der Aufgabe zweifellos nicht der Fall. Man muss zweitens als empirischer Bildungsforscher eine gewisse inhaltliche Anschlussfähigkeit an die bildungstheoretischen Aufgaben von Unterricht suchen und man muss drittens den Dual harter und weicher Fächer problematisieren. Denn dieser Dual kommt ja dadurch zustande, dass den harten Fächern ihre bildungstheoretischen Inhalte genommen werden und als weiche Fächer dann übrig bleibt das, was empirisch nicht überprüft werden kann. Beides aber ist höchst problematisch. Ich stelle zum Abschluss dieses Teils zwei Aufgaben vor, die nicht perfekt sind, aber an denen man sehen kann, wie Aufgaben anders konstruiert werden könnten und doch Kompetenzaufgaben wären, aber bildungstheoretisch orientierte Kompetenzaufgaben. Und bei der Formulierung dieser beiden Aufgaben habe ich mich an Hartmut von Hentig Studie Systemzwang und Selbstbestimmung von 1969 orientiert. Da finden sich solche kompetenz- und bildungstheoretisch orientierten Fragen. Wenn Sie jetzt die vierte Folie aufnehmen. Ja, da steht es schon. Ich lese sie nur kurz vor. Als Aufgabe für Schüler. Der 1968 gegründete Club of Rome hat 1972 die Auffassung vertreten, die Ölreserven reichten nur noch für wenige Jahre, um die Menschheit mit Medikamenten zu versorgen. Ihre weitere Ausbeutung werde zu neuen Formen der Verelendung, zur Zunahme von Krankheiten und am Ende zu einem nicht mehr zu vermeidenden Rückfall in vorindustrielle Lebensformen führen. Aufgabe: Prüfe diese Prognosen und ihre Stimmigkeit mit Blick auf Entwicklungen in den zurückliegenden Jahren. A im Bereich Ölreserven, B im Gesundheitswesen, C im Blick auf die Nebenwirkungen des Ölverbrauchs. Das ist eine problembearbeitende Aufgabe. Die ist so für Testzwecke noch nicht geeignet. Aber als eine Problembeschreibung ist sie geeignet. Oder nehmen wir eine andere Aufgabe, die sich auf dasselbe Thema bezieht. In einer deutschen Zeitung erschien 2017 ein Artikel, der die Folgen des Abbruchs eines riesigen Eisbergs in der Antarktis dahingehend beschrieb, dass die Meereshöhe weltweit im Laufe der kommenden Jahre bis zu 7 Meter zunehmen werde, wenn nicht auf den Einsatz fossiler Energieträger in Verbrennungsmotoren und bei der Stromerzeugung gänzlich verzichtet werde. Prüfe diese Prognosen auf ihre Stimmigkeit mit Blick auf A, das archimedische Prinzip, und B, die Verdünnung des Salzwassers in den Meeren durch das Schmelzen von Süßwasser. Jetzt kommen, kreuze alle falschen Antworten an. Schwimmendes Eis führt, wenn es schmilzt, zu einer Erhöhung des Meeresspiegels. Soll man prüfen. Oder schwimmendes Eis führt, wenn es schmilzt, zu keiner Erhöhung des Meeresspiegels. Oder schwimmendes Eis führt, wenn es schmilzt, zu einer Verringerung des Salzgehalts des Meerwassers. Und dies wiederum führt zu einer Erhöhung des Meeresspiegels. Oder es führt zu keiner Erhöhung. Oder es führt zu einer Senkung des Meeresspiegels. Hier haben wir einen naturwissenschaftlichen Sachverhalt, ein aktuelles Problem und verschiedene Interdependenzen von Wissenschaft und Politik und Ökologie. Das wären Aufgaben zu einer Problembearbeitungskompetenz. Ich schließe mich an dieser Stelle Überlegungen von Kai Cortina an, ein empirischer Bildungsforscher, der empirischen Bildungsforschung drei Ratschläge gegeben hat. Erstens den Ratschlag, die bleibende Bedeutung von Wolfgang Klafkis Bildungstheorie zu rezipieren. Zweitens den Ratschlag, zwischen schulischer Grundbildung, lebenslangem Lernen und Allgemeinbildung zu unterscheiden. Und drittens den Ratschlag, vom Literacy-Modell Abschied zu nehmen. Ich erwähne ihn, weil er hat es auf dem Berliner Kongress einleitend vorgetragen. Und ich fand das mutig und standhaft. Ich komme zum Schluss. Ausblick auf gegenwärtige Korrekturen an bildungstheoretischer Didaktik und empirischer Bildungsforschung. In den vorausgegangenen Überlegungen haben wir auf der einen Seite bildungstheoretische Konzepte angesprochen, so ließ es sich weiter ausführen, die Schülerinnen und Schüler, die Liebe zur Sprache, ein Interesse für Literatur, ein Verständnis für Poesie und Rhetorik zu erschließen suchen. Und auf der anderen Seite Kompetenzmodellierungen der empirischen Bildungsforschung diskutiert, die sprachliche Kompetenz als Lese- und Schreibkompetenz zu testen erlauben und dies vorwiegend an Gebrauchstexten tun. Zweitens haben wir im Bereich naturwissenschaftlich-technischer Bildung ein Verständnis von dieser Bildung thematisiert, dass die neuzeitliche Mathematisierung und Vermessung der Welt zum Unterrichtsgegenstand macht und in sie einführt, parallel dazu aber auch ein Verständnis für den Eigensinn der Natur zu wecken sucht und auf diese Weise Klischees einer bloßen Dienstbarmachung und Ausbeutung der Natur überwinden kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite Modellierungen der empirischen Bildungsforschung gegenübergestellt, die naturwissenschaftliche Kompetenz auf eine technische Problemlösungskompetenz festlegen. Stellt man bildungstheoretische und kompetenztheoretische Modellierungen so gegenüber, so wird man sagen müssen, dass beide nicht dasselbe im Sinn haben. Die eine meint etwas, was die andere nicht thematisiert, und die andere misst etwas, was die eine gar nicht im Sinn hat. Der Dual von harten und weichen Fächern führt insofern in die Irre, als dieser Dual genau diesen Zustand festschreiben würde. Ein so justierter Dual schöpft nicht aus, was empirisch gehaltvoll und möglich über die Wirkungen eines bildungstheoretisch legitimen Unterrichts ausgesagt werden kann. Versuchen wir darum, didaktische Aufgaben stärker so zu formulieren, dass sie bildungstheoretisch ausgewiesen und empirisch überprüfbar sind. Und versuchen wir, das Repertoire der Kompetenztests dahingehend zu überarbeiten, dass sie die Wirksamkeit didaktisch anspruchsvoller Aufgaben kontrollieren. Eine Bildungstheorie, die davor zurückschreckte, den an ihr orientierten Unterricht empirisch zu befragen, hätte Wolfgang Klafke ebenso unter Ideologieverdacht gestellt, wie eine empirische Bildungsforschung, die sich der Optimierung ihrer bildungstheoretisch fragwürdigen Literacy-Modelle bedient und anspruchsvollere Modellierungen mit dem Grund ablehnt. Sie seien empirisch nicht erforschbar. Nur wenn wir Bildungstheorie und Kompetenzmodellierung miteinander verbinden, können wir von entsprechenden Versuchen sagen, sie bemühten sich in Theorieentwicklung und Forschung um die Entwicklung einer im Klafki-Sinne kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft. Ich danke Ihnen.